Der Schweiz droht der trockenste Sommer seit langem und auch der heißeste. Wie soll die Politik reagieren? Mehr Schutz vom Klima oder mehr Schutz vor dem Klimawandel? 0,5% mehr Mehrwertsteuer für die Armee. Die Idee geht laut einer Umfrage bei der Bevölkerung durch. Aber von wo sollen Milliarden sonst kommen? Und das Out von der Schweizer Nazi. Was bleibt denn von dieser WM? Das ist der Sonntag als Podcast. Schön, dass ich zu. Meine Gäste heute sind die Farah Rumi SP, der Lars Guggisberg SVP und der Philipp Kutter von der Mitte. Ich bin der Oliver Steffen. Lust und Frust von der Woche. Mit der Sommerferie geht ja immer auch ein Schuljahrzehnt. Und Musikschulen machen als Abschluss dann pro Instrument ein Konzert. Bei mir hat das noch Vortragübung geheissen und ich habe es ehrlicherweise gehasst. Ganz anders heute, wo ich Zuschauer darf sein, aus der Zuschauerperspektive, habe ich es so toll gefunden, wie all die Kinder sich Mühe gegeben haben und zum Teil richtig begeistert, was das für ein Niveau war. Und alle sind gefeiert worden vom Publikum, auch wenn natürlich der Stolz bei den eigenen Kindern doch noch am grössten war. Und der Frust, ja, der Frust ist wahrscheinlich der gleiche wie ganz viele diese Nacht mit der gelb-roten Karte gegen den Breel Embolo und am Schluss einem Ausscheiden von der Schweiz. Ich finde es enorm schade, weil ich glaube, wenn es diese Karte nicht gegeben hätte, wäre viel drin gelegen. Aber eben der hätte, der wäre und der wenn, die schiessen kein Goal und die ändern nichts am Schweizer Auto. Farah Rumi, Lust und Frust bei dir?
Die Lust ist sicher ganz klar, dass ich glaub, morgen Ferien habe. Ich freue mich sehr. Bin ich 3 Wochen ein bisschen für mich, aber auch tageweise fort. Da freue ich mich sehr drauf. Und die Frust ist sicher auch das Ähnliche, das Gleiche wie bei dir auch. Der Verlust vom Spiel heute Nacht, aber auch andererseits, dass ich meine Klasse, die ich an der Berufsschule unterrichtet habe, dass ich sie nicht mehr habe, dass ich sie abgeben durfte, weil ich mich mehr auf meine Aufgaben in Bern konzentrieren will. Aber ich tue das vorübergehend pausieren und übernehme sie dann wieder. Genau.
Lars Guggisberg, Freude und Ärger bei dir.
Ja, bei mir ist die Lust, so ein bisschen als Kontrastprogramm mit zu der Fußball-WM vor einer Woche gewesen, das kantonal-bernische Schwingfest im Wankdorf. Richtig toller Anlass. 27'000 Leute. Wir durften Sackmesser reinnehmen. Wir haben aus Glasflaschen getrunken. Es war friedlich gewesen. Respektvoller Umgang. Keine Schwalben auf dem Rasen. Und es hat 8 Polizisten gebraucht. Und die sind total gelangweilt dergestanden. Also wirklich eine sehr gefreute Sache gewesen. Frust ja, war ein Bericht, der mich schockiert hat, der letzte Woche rauskam. Bei uns in einer Agglomerationsgemeinde Zunahme von Jugendgewalt. Und wirklich sehr unschöne Geschichte. Und es gibt nichts zu beschönigen. Die meisten der Täter sind so Halbwüchsige aus Nordafrika. Und das ist wirklich eine Situation, die alarmierend ist. Sexuelle Belästigung von Mädchen, man hat aber auch Sachbeschädigungen, man hat Körperverletzungen. Es ist wirklich ein Zustand, der so nicht geht. Und ich hoffe, wir finden Wege, gegen das vorzugehen.
Danke vielmals, Philipp Kutter. Lust und Frust bei dir?
Lust betrifft auch die Schule. Ähnlich wie bei dir. Unsere jüngere Tochter kommt jetzt in die Säcke. Und die haben so einen Abschiedstradition im Primarschulhaus, wo ich schon in die Schule gegangen bin. Also alle Kinder, alle 6-Klässlerinnen und 6-Klässler dürfen zum Fenster aussteigen, Leitern ab und sind unten empfangen worden von jüngeren Kindern. Und die haben Spalier gestanden, geklatscht und gejohlt, fast wie bei den Fußballern. Und das war ein schönes Erlebnis. Einfach, dass die Tradition, ich glaube, die bleibt den Kindern noch in guter Erinnerung.
Ohne Sicherheitsbedenken.
Ohne Sicherheitsbedenken und ohne Unfall. Ja, genau. Und der Frust. Der Frust hat zu tun mit meiner Kandidatur als Regierungsrat im Kanton Zürich. Wobei, ist auch viel Lust dabei. Ich bin ja letzte Woche nominiert worden, habe sehr viele schöne Reaktionen bekommen. Leute, die mir schreiben oder mich auf der Straße ansprechen, mitten in Zürich. Aber es gibt vereinzelt auch Leute, die dann sorgenvoll fragen, ob das denn überhaupt ginge im Rollstuhl. Und ich habe Verständnis für die Frage. Ich beantworte sie auch gerne. Ich erkläre dann, dass ich in Bern von morgen früh bis zum Abend spät unterwegs bin. Meine Kolleginnen und mein Kollege können das bestätigen. Das sind lange Tage. Der Frust ist eigentlich, wenn die Leute das dann nicht glauben. Und ja, vielleicht muss ich den einen oder anderen mal auf Bern mitnehmen und ihm das zeigen. Und ich muss aber ehrlich sein, ich fühle mich manchmal auch ein bisschen wie die Mütter, die sich beruflich oder politisch weiterentwickeln wollen. Die fragen mich ja dann immer, geht denn das mit dem Kind? Und mich fragt mich jetzt halt einfach, geht das mit dem Rollstuhl? Und in beiden Fällen ist die Antwort eigentlich klar. Ja, es geht. Also, von dort muss sich niemand Sorgen machen.
Wir kommen zum ersten Thema. Die Schweiz schwitzt und trocknet aus.
In der Schweiz ist es im Moment extrem trocken. Und das nicht erst seit dem heissen Juni, sondern schon im Frühling hat es unterdurchschnittlich wenig geregnet. Weil es aktuell so trocken ist, haben über 100 Behörden gefordert, dass Wasser gespart wird. Gewisse Gemeinden haben auch schon verboten, den Pool mit öffentlichem Wasser zu füllen oder den Garten zu bewässern. Besonders betroffen ist auch die Landwirtschaft. Wegen der Trockenheit wachsen die Pflanzen teilweise nicht mehr weiter. Laut dem Bund gibt es bis auf weiteres auch keine Anzeichen für eine längere Regenperiode.
Lars Guggisberg, hat die SVP jetzt auch eingesehen, dass der Klimawandel ein ernstes Problem ist?
Ich glaube, die Situation, in der wir jetzt drin sind, die ist anspruchsvoll und die müssen wir sehr ernst nehmen. Aber es ist nicht ein völlig neues Phänomen. Oder? Wir haben schon im Jahr 1947 beispielsweise, aber dann auch 1976 oder 2003, wir haben 2018, 2022. Auch in diesen Jahren haben wir extreme Trockenheit gehabt.
Und aber ich glaub, die Häufigkeit nimmt schon zu.
Die Häufigkeit nimmt zu und wir dürfen jetzt nicht auf Panik machen, aber wir müssen sicher Massnahmen jetzt prüfen. Und insbesondere auch für die Landwirtschaft natürlich. Und das ist logisch, dass auch die Landwirtschaft darunter leidet. Da gibt es aber auch Massnahmen. Wir müssen vor allem schauen, dass wir beim Wassermanagement besser werden. Es geht um Wasseraufbereitung. Es geht aber um das Sammeln von Regenwasser, beispielsweise, man kann verbessern. Wichtig jetzt auch bei der Landwirtschaft, es braucht trockenheitsresistente Kulturen und auch Infrastrukturanpassung, beispielsweise auch gerade bei Altersheimen, dass man dort auch bewilligungsfrei beispielsweise Klimaanlagen installieren kann. Also es braucht Massnahmen.
Da höre ich raus, es braucht Massnahmen, nicht gegen den Klimawandel oder nicht um den Klimawandel zu bremsen, sondern für die Folgen davon. Ist das nicht der Weg, den wir jetzt viel mehr einschlagen?
Ja, ich bin mit vielem einig, erstaunlicherweise, was Herr Guggisberg gesagt hat vorhin. Was man einfach muss sagen ist, man muss das Kind beim Namen nennen. Es ist ein menschengemachter Klimawandel. Und das tut den Menschen nicht gut, das tut den Tieren nicht gut, das tut der Natur nicht gut, das tut aber auch der Landwirtschaft nicht gut. Und ich finde es gut und wichtig, dass die Landwirte jetzt mittlerweile sich auch Leute beschweren als auch schon. Was man sicher muss sagen ist, der Ruf nach Regentonnen finde ich grundsätzlich gut. Wasserrückhalt, das wird ja schon gemacht. In vielen Bereichen werden ja schon Massnahmen gemacht. Aber das Problem ist schon, dass bei griffigen Massnahmen, bei der Ursachenbekämpfung, dass dort leider aus einer bestimmten Seite, dass wir dort aus einer bestimmten Partei, auch aus der Partei von Herrn Guggisberg, dass wir dort wie keine Unterstützung bekommen. Und das finde ich relativ schwierig, weil ich arbeite im Spital, ich arbeite an der Berufsschule und die Patientinnen und Patienten, die Mitarbeitenden in den Spitälern, die leiden, die können gar nicht mehr, weil es so heiß ist. An der Schule kann man bei 37 Grad keinen guten Unterricht machen, weil es so heiß ist.
Aber muss man jetzt den Klimawandel bekämpfen oder Klimaanlagen einbauen? Jetzt bin ich nicht ganz draus am Schluss.
Man muss sicher die Ursachen bekämpfen, man muss beides machen. Aber man kann nicht nur an den Symptomen arbeiten, sondern man muss auch konkret die Ursache angehen, die wir jetzt schon mehrmals versucht haben und leider immer wieder gescheitert ist.
Muss man beides machen oder müssen wir nicht ehrlich sein und sagen, die Folgen für die Menschen in diesem Land sind so gravierend oder können so gravierend sein, dass man da jetzt einfach viel mehr investieren muss, weil wir allein können ja das Klima nicht retten.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man auf beiden Ebenen ansetzt. Oder? Also man muss mal als erstes anerkennen, die Häufung von trockenen Sommer und die Erwärmung, das ist kein Zufall. Das nimmt zu und es ist ein Teil des Klimawandels. Und das sage nicht nur ich, sondern das sagt auch der Bundesrat Rösti, unser Umweltminister. Und der gilt ja jetzt nicht unbedingt als Klimaaktivist. Und darum denke ich, muss auf beiden Ebenen aktiv sein. Einmal, und das wirkt dann eben kurzfristig, müssen wir schauen, dass wir unser Leben anpassen können. Auch unsere Städte, unsere Gemeinden, dass wir den öffentlichen Raum entsiegeln, dass wir Bäume pflanzen, dass wir die Städte kühlen, dass wir auch Gebäude kühlen, dass wir Klimageräte ermöglichen, so wie das der Lars Guggisberg gesagt hat. Das finde ich wichtig. Ich finde auch wichtig, dass wir die Landwirtschaft unterstützen. Und wenn man wegen dem mal eine Weile lang der private Pool nicht mehr so häufig füllen kann, dann finde ich das also nicht so tragisch. Und gleichzeitig muss man aber auch beim Klimaschutz ansetzen. Das finde ich schon wichtig. Und der Weg weitergehen, den man schon gönnt, nämlich weg von Öl und Gas, mehr erneuerbare Energien fördern.
Aber seien wir ehrlich, das kostet alles Milliarden. Milliarden, die man ehrlicherweise in dem Umfang, wenn man das so bekämpfen will, wenn ihr alle sagt, gar nicht haben.
Also ist du immer über die Träumerei, die da rum sind, dass wenn man da Milliarden investiert in Klimaschutzmaßnahmen in der Schweiz, dass man erreichen kann, dass wir weniger Trockenheit haben. Wir werden das nicht erreichen in der Schweiz. Die Schweiz ist für 0,1% von CO2-Ausstoß verantwortlich auf der ganzen Welt. Also das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn wir hier Milliarden investieren in den Klimaschutz, wir erreichen gar nichts.
Und also darum Kapitulation müssen
wir,
ist
nicht Kapitulation. Wir machen jetzt schon viel, aber es braucht jetzt nicht noch mehr Geld, dort reinzubuttern. Wir würden das Geld jetzt gescheiter einsetzen, um eben darauf zu reagieren. Die Massnahmen, die ich vorhin erklärt habe, wir müssen reagieren darauf, wir müssen uns anpassen. Und darum müssen wir das Geld dort rein investieren, eben Anpassung von Infrastrukturen. Sicher die Massnahmen, die hier auch gesagt worden sind von den Gemeinden, jetzt eben Wasser sparen, man darf das Auto nicht waschen, man darf Blumen nicht beschütten und so weiter. Das ist für mich nicht im Vordergrund. Das ist vielleicht so letztes Mittel, aber es ist auch sehr zu differenzieren, weil die Gemeinden auch unterschiedlich betroffen sind. Es ist auch das Mittelland und Seeland anders betroffen, weil die Grundwasser haben als Bergregionen und dort ist einfach punktuell nachher darauf zu reagieren mit Massen.
Das eine tun und das andere nicht lassen, finde ich wichtig.
Aber wir haben doch nicht genug Geld für beides.
Wir machen schon relativ viel, da hat Lars Guggisberg schon recht. Wir investieren jedes Jahr 3,4 Milliarden in Klimaschutz. Das ist viel Geld und ich finde, da muss es jetzt auch nicht unbedingt gerade mehr sein, nur weil jetzt der Sommer ein bisschen heiß ist. Aber das Geld, das wir investieren, ist unser Beitrag. Und natürlich müssen die anderen Länder auch mitziehen. Und wir wissen, das ist richtig, wir wissen nicht, was das am Schluss alles bewirkt. Darum braucht sie kurzfristige Massnahmen auf allen Ebenen.
Aber müssen wir nicht sagen, Fahrerum, müssen wir nicht sagen, es wird so heiß, es wird das neue Normal sein, in ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich, dass man sich auf das einstellt. Und halt ein Stück weit, der sagt, ja, wir kapitulieren ein bisschen, wir können den Klimawandel nicht beeinflussen, aber für Menschen im Land ist es wichtiger, dass sie ein gutes Leben haben, dass wir die Gebäude sanieren können. Wir haben 3 Millionen Gebäude in der Schweiz, die irgendwo saniert werden müssen, auch gegen die Hitze.
Klimaschutz kostet Geld, das können wir nicht wegdiskutieren. Das wird ein Preisschild haben. Und was man auch sagen muss, ist, wir haben als, der Bundesrat hat das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Also, und er hat auch mitgeteilt, dass wir die Klimaziele bis 2030 nicht werden erreichen, was ein Armutszeugnis ist für die Schweiz. Und wir haben die Haltung haben, dass wir sagen, die Schweiz produziert nur eine geringe Menge an CO2 und alle anderen sollen doch mehr machen. Aber dann macht niemand mehr etwas. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir ja immer wieder von Eigenverantwortung predigen, denke ich, müssen wir unsere Verantwortung wahrnehmen und dort einfach klare Massnahmen treffen, damit wir für zukünftige Generationen eine Zukunft bieten können, die auch lebenswert ist.
Und das hat ja auch die Bevölkerung gesagt, oder? Die Bevölkerung hat gesagt, ja, Investition einerseits in Klimaschutz und andererseits in Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels. Die Grünen haben jetzt Forderungen aufgestellt. Recht auf Schatten, zum Beispiel an Bushaltestellen. Mietzinsreduktion bei grossen Wohnungen. Weniger lang arbeiten oder Recht auf Homeoffice. Für was wärst du zu haben, ganz konkret?
Also mit Recht auf Homeoffice hat das nicht unbedingt Mühe. Ich finde aber das Stichwort, das vorhin gefallen ist, mit der Eigenverantwortung, finde ich gut. Oder? Also ich habe jetzt persönlich auch dort, wo ich wohne, in diesem Gebäude, sehr viel investiert, für eine Sanierung zu machen, energetisch, eine PV-Anlage. Ich konnte eine Klimaanlage einbauen, wo dann der Strom von der PV-Anlage nehmen. Das muss, glaube ich, der Weg sein, den wir müssen gehen. Und wir müssen einfach
nicht... Also Subventionen für das?
Ja, also es gibt dort kleine Subventionen, ich finde, man muss die nicht erhöhen. Aber es gibt sicher einen kleinen Zustopf. Aber ich denke, es ist, das sind natürlich auch Mitnahmeeffekte drin. Also ich würde jetzt das auch machen, wenn ich keine Subventionen bekomme. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass eben die Eigenverantwortung spielt, dass die Leute auch schauen, was sie für selber für Massnahmen können ergreifen können und dass man nicht immer nach dem Staat schreien muss. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man Bürokratie eher abbaut, jetzt gerade bei Bewilligungen, wo man momentan noch einholen muss für Klimaanlagen. Ich finde, das ist nicht nötig, das kann man bewilligungsfrei machen. Also, ich
höre raus, mehr Eigenverantwortung statt mehr Geld vom Bund und von den Kantonen. Oder dass man sagt, die Mieter, die zu heiß sind in der Wohnung, können eine Mietzinsreduktion über. Und so gibt es einen gewissen Druck auf die Vermieter, dass man das eben behebt.
Ich glaube, das Stichwort ist vor allem die Rahmenbedingungen festlegen, dass wir unser Klima schonen können. Im Moment sehen wir, du hast das richtig gesagt, wir wollen, wenn man auf die Vergangenheit schaut, es wird immer wie heißer, das wird die neue Norm sein, irgendwann. Und das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was jetzt auf uns noch zukommt. Und da müssen wir, finde ich gut, dass hier die SVP uns auch entgegenkommt, bei den Massnahmen zumindest. ein bisschen, aber ich glaube, wir müssen dort wirklich mehr arbeiten, mehr die Forderungen, die wir schon seit Jahren stellen können, umsetzen, und dass wir wirklich auch ein Hitzekonzept umstellen, wie das verschiedene Parteien auch fordern.
Eigenverantwortung oder braucht es mehr Geld von Bund, Kanton und so weiter?
Also, mehr Geld im Moment braucht es aus meiner Sicht nicht. Es wird schon sehr viel gemacht, was den Klimaschutz angeht, aber wir müssen vor allem auch schauen, dass wir auf die wärmeren Temperaturen besser vorbereitet sind. Ich finde, man kann mit dem Klimaschutz alleine, der dann vielleicht langfristig wirkt, kann man jetzt die Seniorinnen und Senioren im Altersheim auch nicht zufriedenstellen, wenn man denen sagt, ja, weißt du, wir investieren halt einen Haufen in Klimaschutz, aber für euer Alterszentrum für Klimatisierung haben wir jetzt kein Geld parat. Also wir müssen beides machen. Ich will noch mal sagen, wir müssen langfristig in Klimaschutz investieren und müssen gleichzeitig schauen, dass Menschen gut durch die wärmeren Sommer durchkommen. Und für das braucht es vielleicht da und dort schon mal Investitionen. Aber ich sage, Bäume pflanzen muss man Klimageräte zuladen, dort, was sinnvoll ist, und entsiegeln, oder? Das heisst, Betonwüsten aufbrechen. Und da passiert ja auch vieles. Und es findet auch das Umdenken statt. Die den 6-Leuten-Platz in Zürich kennen, den hat man vor 10, 12 Jahren eröffnet. Ist heute besteht nur aus Stein. Ist zwar ein schöner Stein aus Graubünden, aber den wird man heute nicht mehr so bauen.
Und ist ihr, vorher...
Und ist vorher eine Wiese gewesen, oder? Also von dort her, da passiert etwas. Ich glaube, die Stadt Zürich wird heute andere Plätze bauen und so geht es auch in vielen anderen Gemeinden in der Schweiz. Gut.
Das liebe Geld spielt auch beim zweiten Thema eine Rolle. 58 Milliarden Franken. So viel soll bis 2039 in die Armee investiert werden, unter anderem zahlt mit einer Mehrwertsteuererhöhung.
Laut der neuesten Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut GFS Bern ist eine Mehrheit der Bevölkerung gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer für die Finanzierung der Armee. Rund 54% der Befragten wollen, dass der Bund für die Aufrüstung der Armee an anderen Orten sparen soll. Eine dritte Option für die Finanzierung der Erhöhung des Armeebudgets wäre eine Lockerung der Schuldenbremse. Diese Möglichkeit ist in der repräsentativen Umfrage im Auftrag von SwissMem nicht abgefragt worden.
Philipp Kutter, die Idee von deinem Bundesrat für eine Mehrwertsteuererhöhung ist ein Rohrkrepierer. Das sieht man bei der Umfrage. Muss man das nicht beerdigen?
Also wir stehen noch ganz am Anfang der Diskussion. Und ich will doch grundsätzlich festhalten, die internationale Sicherheitslage hat sich massiv verschlechtert. Und wir müssen reagieren. Wir müssen verteidigungsfähig werden. Wir müssen wieder verteidigungsfähig werden und müssen in unsere Armee investieren. Wir brauchen Flugabwehr, wir brauchen neue Flugzeuge. Das alles kostet Geld. Wir wollen auch gegen Drohnen uns verteidigen können. Cyberangriffe wenn wir können abwehren, das braucht alles Geld. Und jetzt ist einfach die Frage, woher nimmt man das Geld? Und ich verstehe schon, dass wenn man die Leute fragt in einer Umfrage, wollen sie gerne eine Mehrwertsteuererhöhung, dass nicht alle ganz so begeistert sind. Das verstehe ich schon. Und ich meine, wir müssen am Schluss auf der bürgerlichen Seite da eine Lösung finden. Weil, so gut ich die Pfarrerumi mag, aber ich glaube, mit ihr zusammen die Armee ausstatten, das wird wahrscheinlich eher schwieriger, als wenn der Lars Guckisberg von der SVP und dann noch mit der FDP und Mitte, als wenn wir das zusammen anschauen. Und ich bin eigentlich auch guter Dinge, dass man da eine gute bürgerliche Lösung findet.
Also es gibt ja drei Möglichkeiten. Mehrwertsteuererhöhung, das irgendwo anders sparen oder zu sagen, ja, die Armee braucht gar nicht so viel Geld, man spart das bei der Armee selber. Wo stehst denn du?
Ja, ich bin, das würde ich jetzt erstaunen, aber ich bin doch jemand, der findet, dass wir eine Armee brauchen. Wir brauchen eine starke Armee, insbesondere in der Friedensförderung. Aber ich bin auch der Meinung, wie du das richtig ausgeführt hast, dass wir eine Armee brauchen, die auf die moderne Kriegsführung ausgerichtet ist. Sprich Drohnen, Cybersicherheit, kritische Infrastruktur etc. Und da ist die Frage, braucht sie einerseits mehr Geld? Hat das VBS nicht schon mehr Geld? Oder hat sie ein Planungsproblem? Und ich tendiere dazu, dass das VBS genug Geld hat, aber einfach ein Planungsproblem. Das VBS hat in den vergangenen Jahren so viel Skandal ans Tageslicht gekommen. Unter anderem das Missmanagement in der RUAG, unter anderem aber auch mit diesen Grossprojekten, die uns Milliarden kosten. Und da muss ich sagen, das hat die Bevölkerung in dieser Umfrage wahrscheinlich dann auch verstanden, dass sie sagen, wir sind nach all diesen Skandalen nicht bereit, mehr Milliarden, mehr Millionen zu sprechen, sondern der Bund soll mal sparen. Heisst aber nicht, dass man automatisch, wenn es um Sparen geht, dass man dann wahrscheinlich wird dort, werden dort die Bürgerlichen einerseits denken, dass man in den ÖVs, in den Schulen, im Gesundheitswesen, im Sozialwesen sparen. Das hat die Bevölkerung wahrscheinlich denen nicht gemeint.
Gut, ich finde es ja lustig, dann redet man Mehrwertsteuererhöhung. Ah, wir müssen mit den Bürgerlichen etwas finden. Da heisst es ja, sparen ist die Idee. Nur sparen könnt ihr ja nicht. Man hat ja schon versucht, das mit dem Entlastungspaket. Da ist vieles zerzaust worden. Also woher soll denn das Geld kommen?
Also zuerst mal freut es mich natürlich sehr, dass es so vernünftige Leute in der SP gibt, die sich zu der Armee stellen. Immerhin steht immer noch im Parteiprogramm, die SP setzt sich ein für die Abschaffung der Armee. Seite 45, vielleicht müsstet ihr das mal ändern.
Wir lesen wir das Parteiprogramm besser als der selber.
Wir haben genug Geld in diesem Bund. Wir haben in den letzten drei Jahren...
Also wir sind so 2 Milliarden mehr.
Ja, aber wir haben in den letzten drei Jahren 23 bis 26 plus 10 Milliarden, von 80 auf 90 Milliarden. Das ist ein massiveres Wachstum als das Wachstum der Wirtschaft. Das ist schon mal sicher nicht gut. Der Bundesrat will in den nächsten Jahren 5 Milliarden in die Ukraine schicken. Wir schicken jedes Jahr 4 Milliarden ins Ausland. Wir schicken respektive vom Bund 6 Milliarden pro Jahr von der Wehrsteuer, direkt in die Bundessteuer, das ist eigentlich eine Wehrsteuer, geben wir den Kantonen. Wir haben mittlerweile eine Bundesverwaltung, wo wir 6,5 Milliarden Franken für das Personal ausgeben pro Jahr. Wir haben die 600 Millionen, die du erwähnt hast, vorhin vom Entlastungspaket, wo der Bundesrat jetzt plötzlich eine Kehrtwende gemacht hat.
Also du
es
sagst...
geht locker, wenn man will. Es ist eine Frage des Willen, es ist eine Frage der Prioritäten. Wenn man will, könnte man locker 5 Milliarden freischaufeln, die man dann in die Armee investieren und eben wieder Verteidigung ausweiten.
Und also konkret bei dem Schweizer Auslandengagement wie zum Beispiel auch Entwicklung, wenn ich dich
richtig beispielsweise.
Vielleicht ist aber die Frage auch die falsch. Vielleicht muss die Frage sein, warum braucht die Armee 58 Milliarden? Ist das nicht viel zu viel Geld, um aktuell überteuerte Systeme, es ist ja überall wahnsinnig viel teurer geworden, zu beschaffen, muss man nicht einfach sagen. Man wartet ein bisschen ab, der Krieg in der Ukraine wird irgendwann zu Ende gehen und dann sieht die Situation völlig anders aus.
Gut, das kann man schon probieren. Es ist das Prinzip Hoffnung und die Hände in die Schoss legen und den Kopf einziehen und hoffen, dass niemand auf die Idee kommt, sein Glück in der Schweiz zu probieren. Nein, aber wir müssen doch sehen, dass auch Europa sich mehr muss engagieren als Ganzes. Und wir sind Teil, auch wenn wir nicht in der NATO und nicht in der EU sind, wir sind trotzdem Teil von dem Sicherheitsverbund und müssen dort auch einen Teil von der Verantwortung übernehmen. Und die Bedrohungen sind halt eben nicht nur in den neuen Feldern wie Cyber oder Drohnen, wo wir im Moment wirklich investieren müssen, sondern die sind eben auch im klassischen Bereich. Also ohne Luftwaffen, es tut mir leid, ist man halt nach wie vor ziemlich nackt und kann sich schlecht verteidigen. Und ich will noch sagen zu dem, was der Lars gesagt hat. Ich meine, ich bin einverstanden. Wir haben keine gute Falle gemacht bei dem Entlastungspaket, wo wir da hatten. Das könnte man besser. Aber sagen, wir können locker so viel Geld sparen, wie du gesagt hast, das finde ich dann doch ein bisschen leicht dahergesagt. Aber ich bin bereit, dass man noch mal dran geht und schaut, ob man die Mehrwertsteuererhöhung noch weiter senken kann. Das wäre natürlich erfreulich, aber dann müsste man wirklich auf der bürgerlichen Seite gut zusammenspannen.
Könnte ein Kompromiss sein, sparen und eine kleinere Mehrwertsteuererhöhung?
Die SP hat sich immer gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer eingesetzt für die Armee. Das ist sicher klar. Und wir sind zwar schon für einen alternativen Finanzierungsfonds, wir begrüßen auch die Lockerung der Schuldenbremse, aber es ist sicher nicht im Sinn von uns, dass man bei der Entwicklungszusammenarbeit spart. Der Bundesrat hat uns die, und auch so viel staatspolitisches Verständnis haben wir alle, die hier drin sind, er hat die zuständigen Kommissionen, in meinem Fall die Außenpolitische Kommission, nicht mit einbezogen. Sie haben unilateral eine Medienkonferenz gemacht und haben ihre Pläne kommuniziert, über wie viele Jahre sie bei der Entwicklungszusammenarbeit sparen wollen. Und das muss man ganz klar betonen. Die Entwicklungszusammenarbeit tut ganz viel leisten in der Prävention und in der Stabilität dieser Staaten. Und automatisch heisst das auch, dass wir hier in der Schweiz auf die Stabilität hoffen können, weil wir dort das Engagement geben. Das muss man trennen von der humanitären Hilfe, selbstverständlich. Aber
ich höre da den Appell, dort nicht zu sparen. Und ich habe in einem Nebensatz gehört, ja, vielleicht muss man auch etwas machen, um die Schuldenbremse ein bisschen umzugehen. Vielleicht ist dann auch das der Kompromiss.
Also, wir sind kategorisch gegen eine Mehrwertsteuererhöhung, wir sind aber ebenso kategorisch gegen eine Aufweichung von der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse ist, ich sage immer, so ein bisschen die finanzpolitische Seele, die wir haben, so unsere Lebensversicherung, die wir haben. Oder wir haben in den letzten Jahren, seit der Einführung 2003, haben wir können die Schulden runterschrauben bis auf etwa 100 Milliarden. Jetzt sind wir wegen Covid sind wir wieder auf 130 Milliarden. Das ist ein Wahnsinnsbetrag. Oder? Die sollten wir dann nicht noch weiter erhöhen, indem wir die Schuldenbremse aufweichen, unseren Grosskindern. Und in den Nachkommen weitergeben. Ja, es ist, ich habe es vorhin gesagt, wir haben, es ist genug Geld drum. Es ist nicht einmal eine Frage vom Sparen, es ist eine Frage von der Prioritätensetzung. Und wir haben die Armee zu Tod gespart seit 1990. Wir haben eine marode Armee. Es geht um Boden-Luft-Waffenverteidigung, es geht aber auch um Kampfjets, es geht aber auch um die Ausrüstung von unseren Armeeangehörigen, von unseren jungen Männern und Frauen, die in der Armee dienen und noch mit Fahrzeugen aus den 60er Jahren müssen rumfahren. Das ist einfach kein Zustand. Es braucht das Geld und es ist genug Geld drum. Es ist eine Frage der Priorität.
Ein ganz wichtiges Thema, wo Politikerinnen und Politiker sehr gerne darüber reden, die Schweizer Fußballnazi. Und so gut war sie wahrscheinlich noch gar nie gewesen. Trotzdem reist sie jetzt von der WM heim.
In der Nacht auf heute scheidet die Schweizer Fußballnationalmannschaft an der WM zu Amerika gegen den Titelverteidiger Argentinien mit 3:1 nach Verlängerung aus. Sie verpassen den historischen Einzug in ein WM-Halbfinal knapp. Trotzdem gehört die Schweizer Nazi zu den besten 8 Teams der Fußball-Weltmeisterschaft und ist generell sehr konstant. Sie hat sich in den letzten 12 Jahren für alle Turniere qualifiziert.
Farah Rumi, ist der Breel Embolo die Schuld? Wegen seiner dummen Schwalbe.
Ich habe in der Nacht den Match geschaut, bin geschlafen und dann bin ich am Morgen verwacht. Und wie immer schaue ich dann meine Apps durch. Und ich habe recht gestaunt, wie sich die ganze, gerade in der Medienlandschaft, die ganze nationale Frust sich auf eine Person richtet und auf eine Person projiziert. Man kann über diese Schwalbe diskutieren, ob die nötig war oder nicht. Aber was mich doch recht überrascht hat, war, dass man. Ich meine, unsere Nazi, die hat eine Top-Leistung gebracht. Die ist eine der weltbesten Nationalmannschaften. Das ist ein Team, das mir persönlich sehr wichtig ist. Besteht zu über 60% aus Menschen, die nicht ausschließlich Wurzeln haben in der Schweiz. Und das ist etwas, das die Schweiz heute auszeichnet. Und ich denke, wir dürfen stolz darauf sein, dass wir ganz viele Menschen haben, die die Schweiz auf diesem Niveau können und wollen repräsentieren. Und da finde ich doch, finde ich sehr, sehr schade, wenn ich die rassistischen Kommentare gelesen habe und auch so ein bisschen das Narrativ von diesen Artikeln, dass man es nicht geschafft hat, einfach mal die Nationalmannschaft zu rühmen.
Also du findest, man hätte mehr loben sollen. Du bist, glaube ich, Captain vom FC Nationalrat, bist du das noch? Da hat man vielleicht noch ein bisschen einen anderen Blick. Die shootet wahrscheinlich ein bisschen schlechter als die in der Nazi. Wo siehst du es? Gibst du den Fahrer Rumi recht, der sagt, hey, eigentlich müssen wir darauf stolz sein und das passiert halt in einem Spiel, so eine dumme Schwalbe? Oder sind wir einfach zu wenig abgezockt gewesen?
Ich glaube, wir dürfen schon stolz sein auf die Leistung von unserer Nationalmannschaft. Es ist schon eine Mannschaft mit viel Teamgeist, die eben genau so ein bisschen die Willensnation Schweiz widerspiegelt. Das ist etwas sehr Positives. Man darf nicht vergessen, dass immerhin 9 Weltmeister in der Aufstellung gestanden von Argentinien. Und nichtsdestotrotz ärgert mich die Niederlage unglaublich. Und es ist klar, es ist fehlende Cleverness in dieser Situation. Ich glaube, das kann man nicht schön reden. Es ist aber sicher auch ein unglücklicher Schiedsrichterentscheid. Und am Schluss ist es halt einfach ein wahnsinniger Sonntagsschuss vom Alvarez, oder? Wo man halt auch muss sagen, und dann diese Kombination führt dann halt zu dem Ausscheiden. Aber man darf nicht vergessen, die Schweiz hat zeitweise den Match dominiert. Und das ist wirklich, das hat man auch zumindest in Nachfreude gemacht. Und darum ist das Ende dann eigentlich umso ärgerlicher, weil wirklich mehr wäre drinnen gelegen. Und ich habe das Gefühl, dass man in der nächsten Runde nicht chancenlos wäre gewesen. Und darum ärgert es mich. Ich habe ein bisschen Mühe gehabt, wieder einzuschlafen. Darum sehe ich vielleicht ein bisschen übernächtigend aus.
Hat Nazi alles richtig gemacht und einfach Pech gehabt? Weil Glück gehört ja auch dazu am Schluss, umgekehrt auf den Pech.
Ja, ich finde, sie hat alles richtig gemacht. Natürlich ist es ärgerlich, jetzt so auszuscheiden, aber ich muss sagen, mir hat das wahnsinnig Freude gemacht, wie die Nazi da an dieser WM auftreten ist. Wirklich mit einer Ernsthaftigkeit, auch mit dem Willen zu gewinnen, auch mit einem Selbstbewusstsein, wo natürlich vor allem auch der Granit Xhaka, der Captain, verkörpert. Und man war nicht zufrieden, einfach nur, weil man jetzt in der K.O.-Runde ist, sondern man hat dann wirklich auch weiter und weiter und weiter kommen. Und es wäre, wie Lars Guggisberg gesagt, es wäre mehr drin gelegen. Wo das Eis gefallen ist, hatte ich wirklich das Gefühl gehabt. Und dann sind ja da noch die neuen, frischen, offensiven Kräfte an der Seitenlinie gestanden, parat, um eingewechselt zu werden. Dann habe ich auch wirklich gedacht, so, jetzt geben wir aber noch mal Vollgas. Und dann ist natürlich da die schwierige Situation mit dieser Schwalbe. Die hat natürlich den Nazi schon ein bisschen in den Stecker gezogen. Aber trotzdem, sie haben dann wirklich super verteidigt, haben sich gewehrt bis zum Letzten. Und ja, irgendwann hat es dann einfach nicht mehr gelangt. Aber ich würde auch meinen, man darf jetzt nicht auf den Prelembolo reintatschen.
Man hat ja auch gemerkt, wie die Menschen zusammengekommen sind, zusammen die Spiel geschaut haben, nicht nur in der Schweiz, sondern auf der ganzen Welt. Muss man nicht sagen, die FIFA ist gar nicht so schlecht, wie sie immer genannt wird?
Die FIFA ist eine sehr kontroverse Organisation. Die Spitze der FIFA ist noch eine kontroversere Figur. Ich denke, dass die Themen da im Raum, das müssen wir jetzt nicht kleinreden oder können wir nicht wegdiskutieren. Das ist ja so. Aber ich glaube, so eben aus Willensnation, aus Schweiz, das hat wirklich nochmal den gesellschaftlichen Charakter extrem gefördert. Und wir sind alle zusammengestanden, morgen um 3 oder nachts um 12 Uhr. Und ich glaube, das ist ja das, was uns wichtig ist und dass wir hinter unserer Nazi stehen, egal, ob jetzt der rote Karte
gibt. Hat FIFA ein besseres Image? Hat sie nicht alles richtig gemacht mit dieser WM bis jetzt unter Gianni Infantino?
Ich glaube, ich will vor allem über den Fußball reden, über den Sport an und für sich und nicht über einen Verband. Oder? Ich meine, es hat jede Sportart hat seine Verbände, die einen sind ein bisschen kontroverser, die anderen ein bisschen weniger. Ich finde, es ist wichtig zu sagen, dass Fußball einfach sehr integrierend ist. Fußball ist verbindend, wie der Sport ganz grundsätzlich. Ich will das Positive für einen Streich. Und vor allem auch, aber das ist für mich das Entscheidende. Und für mich ist wichtig, auch zu sehen, dass man eben sehr viel erreichen kann, auch wenn man aus verschiedenen Kulturen und Mentalitäten kommt. Und darum ist das für mich im Zentrum.
Lars Guggisberg, Farah Rumi und danke auch dir, Philipp Kutter. Morgen im Sommertag zu Gast ist die Stubberter Gang, die Band, die unter anderem Goalhymne der Schweizer Eishockey-Nazi spielt. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen eine ganz gute Nacht. Sie gehen heute vielleicht ein bisschen früher ins Bett als sonst. Ade miteinander.